Moin, moin, endlich mal wieder eine Folge von mir und diesmal bin ich gereist. Ich bin jetzt nicht mehr in Hamburg. Ich habe mich 4 und ein bisschen Stunden in die Bahn gesetzt und den Weg nach Bonn gewagt. Und wer sich so ein bisschen im Katastrophenschutzthema auskennt und bei den Bundesbehörden, bei dem klingelt es bei Bonn gleich, welche Bundesbehörde denn da sitzt. Denn ich bin heute beim BBK in Bonn, beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und ich bin heute hier verabredet, zum Thema Euromed zu sprechen, zu den Übungen im Rahmen der Euromed. Und mir gegenüber sitzt Nils Machinja. Hallo Nils.
Hallo Lars.
Glücklicherweise, du arbeitest beim BBK und bist halt sprachfähig, mir heute Fragen zu beantworten.
Sehr gerne. Also, ich bin Nils Machinja, bin Referent im Referat 3.4 Sanitätsdienst und bin der Übungsleiter von der Euromed-Großübung gewesen, aber auch vorher schon in der ganzen Übungsserie. Und ich freue mich, dass das Interesse jetzt nochmal da ist, im Anschluss nochmal ein bisschen zu sprechen. Wir werden heute sicherlich nicht alle Geheimnisse um die Euromed lüften können, aber wir werden sicherlich viele interessante neue Fakten und Hintergründe nochmal ans Tageslicht bringen.
Das ist schön. Fangen wir mal vorne an. Was ist denn die Euromed? Das ist insgesamt so ein Projekt beim BBK?
Genau, die Euromed ist eine vom Bundesinnenministerium geförderte Maßnahme. Das Ganze, und das um einfach die Dimensionen und die zeitlichen Abläufe nochmal so ein bisschen klarer und deutlicher zu machen, läuft tatsächlich schon seit 2021. Da haben die ersten Vorplanungen angefangen. Da musste man quasi schon die Gelder einwerben, damit man überhaupt Übungsprojekte dann durchführen kann. Und das Bundesinnenministerium hat hier an der Stelle eben extra Gelder für die Europameisterschaft im Bereich Sicherheit bereitgestellt. Das heißt, das ist hier jetzt also ein Projekt, was wir extra durchführen, um eben auch nochmal im Bereich der Sicherheit eben vorab Maßnahmen zu treffen und eben die Akteure, die beteiligt sind, nicht nur jetzt Zivilschutzeinsatzkräfte, sondern eben auch mit Partnerbehörden, dann eben eine bestmögliche Vernetzung auch vor dem Großereignis EM im Sommer 2024 jetzt zu haben. Vom Ablauf ist es so, dass sich dieses Projekt Euromed eben in zwei Phasen gliedert. Wir haben in 2023 angefangen und haben bundesseitig in Bundesländern eben Verlegeübungen, aber auch Stellproben organisiert, beziehungsweise die Finanzmittel bereitgestellt. Die Bundesländer haben sie dann eigenständig organisiert. Und wir haben eben auch, und das ist eben ein Projekt, was jetzt auch immer noch in 2024 andauert, verschiedene Alarmwegeübungen initiiert. Die sind seit Ende letzten Jahres am Laufen. Und es geht quasi darum, dass jede Einsatzkraft, die in einer MTF ist, mindestens einmal einen Alarm erhalten hat und dann eben entsprechend weiß, wie sind die Abläufe im Einsatzfall und wie kommen sie denn schnellstmöglichst dann auch zu ihrer Wache. Was für dich jetzt sicherlich die viel relevantere Information ist oder warum wir ja uns heute hier auch zusammengefunden haben, ist die Großübung in Hamburg. Wir haben also im Februar, März 2024, also am ersten Märzwochenende, haben wir eine Großübung veranstaltet in Hamburg mit insgesamt 650 Teilnehmenden und haben da eben nochmal viele Abläufe und organisatorische Punkte für die EM mitgenommen, aber auch natürlich, und das ist unsere Kernaufgabe, unser gesetzlicher Auftrag, eben auch für die zivile Verteidigung.
Ja, genau, den Zivilschutzfall, dass dann immer Zivilschutz, habe ich irgendwann mal gelernt, ist dann, wenn Krieg ist. Zwischendrin habe ich dann auch irgendwann mal gelernt, dass halt Katastrophenschutz, das ist halt Ländersache, darum macht ihr Katastrophenhilfe.
Korrekt, genau. Das ist so ein bisschen auch der Behördenname. Also das trennt sich so ein bisschen auf. Also der Bund hat tatsächlich in Angelegenheiten der Verteidigung die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz, kann also auch gerade im Bereich des Zivilschutzes dann eigene Maßnahmen treffen. Da haben wir zum einen das BBK-Gesetz, zum anderen aber auch natürlich das ZSKG, was dann entsprechend also für unsere Behörde das Maßgebliche ist. Darin beinhaltet ist aber auch wieder der Umkehrschluss, wenn wir Frieden Friedenszeiten haben. Dann geht es viel um Themen der Katastrophenhilfe und die Ausstattung soll eben auch im Doppelnutzen auch in den Ländern in Friedenszeiten genutzt werden. Früher hat man das ganz strikt getrennt und hat gesagt, naja, wir haben irgendwie hier den Bundesverband für den Selbstschutz und die Fahrzeuge stehen eigentlich in einer Halle und warten auf Ereignistag X. Und das ist natürlich etwas, wenn man dann Autos mit eckigen Reifen hat, können die auch nicht mehr so schnell zum Einsatzort fahren. Und deswegen ist das vom Prinzip eben schon total gut, dass wir eben diesen Doppelnutzen haben, damit eben auch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte dauerhaft mit dem Material üben können und es eben auch öfter mal zum Einsatz kommt.
Das mit den eckigen Reifen hatte ich auch gerade gedacht. Irgendwie so ein alter Führungskombi oder sowas komplett in Öl eingelegt, in so einem leichten Ölnebel in irgendeiner Garage. Das manchmal hat man ja, wenn man die rein orangenen Autos, ne, so sieht, so ein bisschen so, oh, der hat aber lange überlebt, aber ein Satz neuer Reifen wird er sicherlich gekriegt haben. Ja, Euromed, kannst du was zum finanziellen Umfang sagen von dem Projekt? Wenn du sagst, 21 hat man angefangen oder 21 hat das Projekt schon angefangen oder hat man sich da mit dem Finanziellen auseinandergesetzt?
Genau, das ist, sage ich mal, jetzt gar nicht so, dass man noch unmittelbar in 2021 gesagt hat, oh ja, wir müssen jetzt mit den Vorplanungen konkret anfangen, sondern da geht es dann erstmal ums Einwerben von den Haushaltsmitteln. Und das dauerte vom Prozess tatsächlich auch ungefähr bis Mitte, Ende 2023, bis quasi dann klar war, es gibt das Geld überhaupt, einfach um diesen zeitlichen Ablauf da nochmal auch klar zu machen. Das sind einfach, sage ich mal, die Mühlen der Verwaltung. Und vom Ablauf her ist es so, dass wir eben dann irgendwann gestartet sind, haben eine Projektgruppe gebildet, haben eben auch dann mit der weiteren Ausarbeitung gebildet. Jetzt war deine Frage ja aber vor allen Dingen auch nochmal im Hinblick auf das finanzielle Volumen. Und da haben wir 500.000 Euro insgesamt bereitgestellt gekriegt. Die Großübung hat hier tatsächlich den dicksten Anteil, die ist ungefähr so mit 300.000 Euro dabei und ansonsten sind wir, sage ich mal, für die restlichen Übungsvorhaben ungefähr mit 200.000 Euro unterwegs. Das zeigt aber auch natürlich so ein bisschen, was es braucht, um eben bundesweit vielleicht auch in Zukunft nochmal weitere Übungen in dem Format auch durchzuführen. Das heißt, es ist nicht einfach damit getan, dass ich, sage ich mal, ein bisschen Geld auf die Seite lege, sondern ich muss eben schon mit großen Summen arbeiten und muss eben auch gehörige Vorplanungen mit reinstecken, damit ich überhaupt solche Übungen umsetzen kann.
Ja, die Frage zielte halt genau darauf ab, einfach mal so den Rahmen darstellen zu können, wie viel Geld hat es gebraucht für das, worüber wir jetzt reden und wie viele Jahre war man da halt irgendwie mit beschäftigt. Ne? Es ist halt bundesmäßig natürlich immer irgendwie eine lange Vorplanung. Dann war irgendwann die Finanzierung geklärt und dann ging es mit der Planung los, mit einer Idee da zu üben. Gibt es da, also dann geht das Projekt los, gab es da denn irgendwie Vorgaben oder wie fängt man sowas an? Wo greift man das und was sagt sich, was ist sinnvoll, was wir jetzt machen damit?
Also um das Ganze erstmal beginnen zu lassen, ist natürlich wichtig, dass man Übungsziele festlegt. Also die stehen, sage ich mal, an erster Stelle. Weil wenn man einfach übt, um geübt zu haben, dann kriegt man am Ende A, nicht die Ergebnisse raus, die man vielleicht haben möchte. Und B, ist es natürlich dann auch immer schwierig zu argumentieren, warum habe ich jetzt eigentlich genau diese Übung gemacht und warum habe ich das nicht einfach sein gelassen? Ne? Also da fragt sich ja auch irgendwann der Steuerzahler, ja, jetzt sind die Autos hier lustig durch die Gegend gefahren von meinem Steuergeld und wie kann das eigentlich sein und was war denn der tiefere Zweck dahinter? Und deswegen geht es immer in solchen Phasen erstmal damit los, dass ich natürlich begründe muss, warum brauche ich denn welche Maßnahmen an welcher Stelle? Und für uns war jetzt zum Beispiel für die Übungsserie in 2023 ein ganz wichtiger Schritt. Wir haben halt gesagt, wir gehen alle Phasen eines Einsatzes durch. Wir fangen mit Alarmwegen an, jetzt nicht chronologisch zeitlich, aber wir haben quasi die Alarmwege als ein Übungsformat. Dann kommen die Helferinnen und Helfer schon mal von zu Hause bis zu ihrem Auto. Dann gibt es Verlegeübungen, das heißt, das Auto kommt dann von der Wache bis zum Einsatzort und dann haben wir die Stellproben, wo dann eben die Materialien aus den Fahrzeugen auch aufgebaut werden und wir quasi eine voll funktionsfähige Einsatzstelle haben im Anschluss. Und das sind eben, sage ich mal, diese drei Schritte, in die wir das Ganze aufgeteilt haben, sodass man also schnellstmöglich eine Verlegung von Kräften aus dem Frei bis eben zur Einsatzstelle gewährleisten kann. Das ist also ein bisschen die Überschrift, die über dem Thema steht. Und für die Großübung hatten wir ganz verschiedene Übungsziele. Was da aber immer ein ganz wesentlicher Aspekt ist, ist, dass wir zum einen das Thema Durchhaltefähigkeit haben. Wir haben ja jetzt hier eine Einheit, die eben explizit für den Zivilschutz, für die zivile Verteidigung konzipiert ist. Das heißt, es geht auch darum, dass sie eben nicht nach kurzer Zeit abgelöst werden kann, dass es vielleicht auch keine Personalverstärkung gibt, um mal Pausen zu machen, sondern dass einfach, sage ich mal, in einem gewissen Rahmen auch, sage ich mal, vielleicht eine Überlastungssituation eintritt. Das ist natürlich etwas, womit man in Übungen sehr vorsichtig sein muss. Aber was eben auch an der Stelle eben einfach zum Übungseffekt und zum Trainingseffekt der Einsatzkräfte beiträgt. Und das andere ist ein großer Punkt, da geht es um die Interoperabilität. Und ich habe ja ganz verschiedene Zivilschutzelemente. Die haben wir im Rahmen der Übung dann auch gesehen. Gerade im Bereich des gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes ist es eben so, dass neben der medizinischen Taskforce, der MTF, dann auch noch Einheiten wie der Zivilschutzhubschrauber mit dabei waren, dass wir eine Sanitätsmaterialbevorratung mitbeübt haben, dass es Schnittstellen gibt zu Krankenhausalarm und Einsatzplanung. Und eben alle diese Bausteine müssen wie Zahnräder ineinander greifen, damit das Gesamtsystem am Ende funktionieren kann. Da fällt auch noch Patiententransport mit rein und so weiter, ne? Also da kann man ganz lange Listen noch schreiben. Und das war eben erstmal auch der Anfang und der Beginn zu gucken, wie vernetze ich denn in einem Event all diese Sachen und wie stelle ich aber auch noch sicher, dass der Übungsort natürlich davon auch noch profitiert, weil die natürlich jetzt gerade in Vorbereitung auf die Europameisterschaft natürlich maximal davon profitieren, wenn sie sagen, ich integriere aber genau ein solches Konzept in meine örtlichen Strukturen. Und es ist jetzt nicht so, ich übe einmal das Bundeskonzept für die zivile Verteidigung und am Ende stelle ich mich hin und sage, ja, das war jetzt schön, dass wir das gemacht haben, aber im Normalfall läuft es trotzdem anders ab.
Also ich bin auch, hast du ja dann auch mitgekriegt, sagtest du mir hier gerade im Vorfelde, wir hatten ja auch eine, oder vielmehr, ich habe auch eine Sendung dazu gemacht, zu der Stellprobe. Die könnt ihr gerne nachhören. Was du halt eben auch sagtest zum Thema Üben, wer Folge 1 vom Die Katschützer Podcast gehört hast, da hatten wir zu einem anderen Thema, zur Cyber Security und zum Airquotes Cyber Hilfswerk Manuel Artuk da in Chaos Computer Club Kreisen auch unter dem Namen Honkhase bekannt. Und der hat damals gesagt, ganz losgelöst davon, was wir machen und was wir an Konzepten aufstellen, ohne üben, 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 wird das nichts. Und da auch nochmal die Rückmeldung jetzt an dich. Ich habe an der Stellprobe teilgenommen, ich habe an der Hauptübung, sage ich sie jetzt mal, nenne ich sie mal so, teilgenommen. Es war schön zu beobachten, welche Learnings das quasi auch in der Einheit quasi zufolge hatte. Also es hat jetzt zum Beispiel immer noch nicht verhindert, dass wir es hingekriegt haben. So, es gibt ja so ein Konzept, wie man halt so ein Zelt ausrüstet. Irgendwann muss man halt auch mal mit Entscheidungen mitgehen, wenn man sie gerade mal getroffen hat und schnell sein möchte. Und schon war unser Zelt genau spiegelverkehrt aufgebaut. Also wir hatten, glaube ich, dass alle anderen haben sich schön an den Plan gehalten und wir haben es halt geschafft, das genau spiegelverkehrt zu machen. Aber war dann auch schön. Wir wissen, das funktioniert jetzt auch in spiegelverkehrt. Das verwirrt vielleicht Leute beim Reinkommen dann, wenn alle Zelte gleich aussehen, bis auf eins. Aber was ich schön fand und eine pleatsche Sache, das so aufzubauen, schön norddeutsch, pleatsch, ist halt, dass die Helfer halt auch durch die Stellprobe angefangen haben. Die waren nicht überfordert damit, dass da gleich Patienten auf sie zukommen. Obwohl es irgendwie so, wo auch immer in der internen Kommunikation hängen geblieben, haben durchaus Helfer, die vielleicht nicht so die Nachrichten dazu gelesen haben, was wir da eigentlich machen, sich vielleicht nicht vorher so informiert haben, haben durchaus eigentlich damit gerechnet, dass da jetzt Patienten um die Ecke kommen und man weiterarbeitet. Sind die denn so drin, wenn man jetzt so einen 50 Kilometer Marsch gemacht hat mit den ganzen Fahrzeugen, dann will man irgendwie auch weiter und dann war so, oh ja, jetzt ist hier Ende, war halt doch nur eine Stellprobe, hast vielleicht auch gehört, hier wird gegrinst. In der Folge, dass da halt keine Patienten waren. Aber was halt schön war, war halt zu sehen, ja, jetzt sollten wir uns vielleicht doch nochmal angucken, wie so ein Zelt richtig aussieht. Oder richtig und spiegelverkehrt. Aber oder halt auch, was mir jetzt, greife ich so ein bisschen in die Übung vor, ganz doll aufgefallen ist bei den Helfern, war halt, dass sie sich gesagt haben, hey, wie funktioniert unsere interne Dokumentation und wie funktioniert das alles auf Papier? Und dass ihnen halt vor der Großübung, die da am Horizont stand, recht schnell klar geworden ist, dass man das üben muss, bevor das in der Übung auch klappt. Und weil es ist halt eine Zivilschutzeinheit, ne? Also Dinge passieren halt auf Papier. Man hofft, dass man noch Papier hat. Und die müssen dann halt auch auf Papier funktionieren. Und ne, in der heutigen Welt mit Smartphones ist man halt schnell dabei zu sagen, ja, das geht doch alles in EDV. Ja. Das ist halt die Frage, geht das im Zivilschutzfall auch noch in EDV? Also Übungen geplant, Alarmwegeübungen. Ich sagte auch eben schon im Vorgespräch, die haben mich mindestens zweimal erwischt, die Alarmwegeübungen. Wie? Also ja, wir kennen so unseren Alarmweg, wo er halt irgendwie in unserem ständigen Tun im Sanitätsdienst, im normalen Tagesgeschäft, da ist es halt immer irgendwie die Feuerwehr jetzt, um irgendwie, ich hoffe, ich rate es jetzt richtig, 61 Medical Task Forces sind es, glaube ich, zu erreichen, 61 Alarmwegeübungen durchzuführen, muss es ja noch eine übergeordnete Ebene geben, wo man das reinkippt.
Genau. Also es ist von der Struktur so, dass wir hier auch ganz klar unterscheiden müssen zwischen Friedenszeiten und dem Spannungs- und Verteidigungs- oder auch Bündnisfall. In den Friedenszeiten ist es so, dass die Einheiten den anderen Bundesländern im Rahmen der Amtshilfe zur Verfügung stehen. Das heißt, in einem Bundesland passiert ein Ereignis. Dort sagt man sich vor Ort in einer Kommune, ja, ich brauche eine Einheit, ich brauche Unterstützung. Und die kann dann entsprechend über das Lagezentrum des jeweiligen Landes angefordert werden. Das Lagezentrum des betroffenen Bundeslandes schickt dann eine Meldung ans gemeinsame Lagezentrum von Bund und Ländern. Und die steuern das dann weiter an alle anderen Bundesländer. Es läuft über einen Formularsatz, so wie es in Behörden immer so ist. Man braucht viele Formulare und hat hoffentlich am Ende dann alle Informationen, die man so braucht. Aber dieser Formularsatz hat eben wirklich viele Informationen. Da geht es dann darum, was ist denn überhaupt für ein Schadensereignis? Was braucht vielleicht die Einheit? Was muss die Einheit denn eigentlich können? Bei den medizinischen Taskforces ist es ganz gut. Das ist ja eine bundesweit standardisierte Einheit. Das heißt, da kann ich relativ sicher sagen, wenn ich jetzt in Bayern sitze und sage, ich möchte eine medizinische Taskforce haben und jemand in Schleswig-Holstein oder jemand in Hamburg geht letztendlich dann auf dieses Hilfeersuchen ein, dann ist beiden Akteuren klar, was ist das für ein Leistungsspektrum, was dahinterlegt ist. Es kann in anderen Bereichen aber zum Beispiel total abweichen, weil man dann in einem Bundesland festgelegt hat, der Patiententransportzug hat so und so viele KTWs und ein anderes Bundesland sagt aber, das hat doppelt so viele. Und jetzt fordere ich etwas an und sage, hier, ich möchte aber einen Patiententransportzug haben. Und am Ende schickt der eine etwas, was der andere vielleicht gar nicht braucht in der Stärke oder es ist viel zu wenig. Deswegen ist das ein Verfahren, was sehr auf Fähigkeiten basiert. Das heißt, ich gebe wirklich nicht die konkrete Einheit an, sondern ich gebe die Fähigkeit an, die ich dann brauche. Und dann ist es so, dass eben diese Kommunikation entweder bilateral auch zwischen zwei Bundesländern laufen kann oder eben immer über das GMLZ, die das dann vermitteln und steuern. Und das ist eben die Ressourcenkoordinierung, die wir auch in Friedenszeiten mit haben, basiert da an der Stelle aber total drauf, dass Bundesländer sich eben gegenseitig und freiwillig im Rahmen der Amtshilfe unterstützen. Das heißt, der Bund steuert diese Anliegen erstmal nur und hat da jetzt keine eigenen Entscheidungsbefugnisse in diesem Prozess. Und dann ist es so, dass wenn wir natürlich in Richtung der Zivilverteidigung gucken, die Aufgabe des BBKs da natürlich auch ist, weitere Ressourcensteuerungen vorzunehmen und dann eben auch aktiver damit einzuwirken. Zum Ablauf der Alarmierungsübungen bzw. der Alarmwegeübungen haben wir es dann so gehandhabt, dass wir eben simuliert haben, irgendein Bundesland hat eben eine Anfrage gestellt, das Übungsbundesland, und dann ist das eben über das gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern, das GMLZ, verschickt worden, und das GMLZ hat hier an der Stelle dann einfach immer gesteuert, hat gesagt, ja, hier, liebes Bundesland XY, wir haben folgendes Hilfeleistungsersuchen, bitte schick uns doch jetzt mal eine MTF. Oder 2 MTF oder 3 MTF, je nachdem. Manche Bundesländer haben ja auch ein paar mehr. Und dann ging es eben darum, dass wir aber auch gesagt haben, wir wollen ja gezielt auch Einheiten ansprechen können und wollen eben gezielt gucken, wenn wir jetzt am Beispiel von Hamburg, du als Hamburger Helfer, die MTF 5 und die MTF 56 haben, wollen wir ja vielleicht auch gezielt die Möglichkeit haben, die MTF 5 zu erreichen, wollen wir gezielt die Möglichkeit haben, die MTF 56 zu erreichen. Und deswegen ist es da eben auch ganz wichtig, dass eben nicht einfach nur der große Knopf irgendwo besteht. Und das hat sich jetzt eben durch die Übungen auch gezeigt, dass eben die Länder auch in der Lage sind, eben an allen Stellen eben auch sehr spezifisch zu agieren, dass wir da eben auch die Möglichkeit haben, wirklich bis zur einzelnen Einheit, bis zum einzelnen Fahrzeug dann eben genau diese Aktivierung vorzunehmen. Und das ist ja, denke ich, auch gerade in Vorbereitung auf die Europameisterschaft nochmal ein sehr sicheres und sehr gutes Zeichen, dass wir das an der Stelle einfach nochmal auch bestätigen konnten und alle Akteure jetzt wissen, wo muss welcher Knopf gedrückt werden, weil im Schadensereignis muss man natürlich schnell hinterher sein, aber jetzt, wenn man das vorab in der Übung macht, hat man auch einfach nochmal Chancen zu gucken, wo sind unsere Prozesse wie, wo kann man vielleicht nochmal was optimieren, wo kann man nochmal ein bisschen was beschleunigen und dafür ist es dann in der Schadenlage auch ein bisschen zu spät.
Mhm. Ja, wo du gerade sagtest, dass das dieser formalisierte Prozess ist, man kennt, also ich bin ja selber Mitarbeiter einer Bundesbehörde. Also es ist halt immer, es wird halt immer, es muss Papier schwarz gemacht werden. Vielleicht machen wir das irgendwann mal digital, aber in manchen Situationen wird halt noch ordentlich Papier schwarz gemacht. Und dann kommt irgendwie zustande, man muss das kommunizieren, was halt man haben möchte. Du hast das eben beschrieben. Wer da nochmal reinhören möchte in einem anderen Podcast, beim Einsatzbereit-Podcast, den wir hier auch schon mal kurz angesagt hatten, auch aus Hamburg vom DRK. Gruß geht raus. Wenn ihr da reinhört, dann schreibt doch, dass wir euch geschickt haben und gebt denen positive Bewertungen. Und die haben es ist jetzt schwierig chronologisch zu sagen in einer der letzten Folgen, weil ich nicht weiß, wann diese Folge rauskommt. Also in einer der historischen Folgen des Einsatzbereit-Podcastes haben die darüber gesprochen, dass sie mit PSNV-Kräften halt im Ahrtal waren. Und da kam dann halt sowas raus wie, wir brauchen mal so in der Größenordnung 100, 120, 150 PSNV-Helfer. Das ist natürlich schon, da waren sie dann halt kurz überrascht. Insofern, so komisch wie das klingt, man hat da so einen formalisierten Weg, diese Anforderungen irgendwie ja in gewisse Grenzen zu fassen. Das ist total wichtig, damit halt klar ist, worüber man redet. Und selbst in der, ich glaube, das war in meiner Gruppenführerausbildung. Das war, glaube ich, Nordrhein-Westfalen mit einer PTZ-Einheit, die halt PTZ-11 heißt. Das ist allerdings das, was man in Nordrhein-Westfalen unter einem PTZ versteht. Und Hamburg hat das irgendwann dann danach auch mal in ein Konzept gegossen und einen Patiententransportzug halt auch eben mit Fahrzeugen, mit Bundesfahrzeugen, halt eben im besagten. In Friedenszeiten werden die Fahrzeuge halt genutzt, damit die sich nicht die Räder eckig stehen. Und hat daraus auch einen eigenen Patiententransportzug gemacht. Und um dann jetzt nicht zu weit ins Detail zu gehen, den Hamburger Patiententransportzug, den gibt es in quasi drei Stufen, aber es ist immer eine Einheit und es gibt ihn kein zweites Mal. Während NRW als bevölkerungsreiches und Flächenbundesland mehrere Patiententransportzüge hat, die dann als Einheiten halt zum Beispiel aufwachsen können. Der Hamburger Patiententransportzug, der rückt immer nur genau einmal an, weil es gibt ihn halt eben auch nur einmal. Ja, Alarmwegeübungen. Dann habt ihr, jetzt bauen wir mal ein bisschen weiter auf, nach der Alarmwegeübung kam dann die Stellprobe. Dazu die Folge Stellprobe hatten wir eigentlich schon. Aber die habt ihr vorher auch durchgeführt. Wie viele waren das?
Da haben wir 10 Stück von den Stellproben durchgeführt. Das passt ganz erstaunlich mit der Anzahl der Stadien überein und haben die dann eben an der Stelle nochmal mit finanziert, genauso wie es ja bei den Verlegeübungen auch so ist. Wenn man sich das jetzt auf der Deutschlandkarte anguckt, dass natürlich gerade die Bundesländer jetzt keine eigene Spielstätte haben, vielleicht dann eben besser unterstützen können, weil die örtlichen Kräfte noch nicht so gebunden sind im Ereignisfall und die eben vor allen Dingen dann Haushaltsmittel gekriegt haben, um dann eben Verlegeübungen durchzuführen.
Ja, genau. Wer nicht an dem Stadion aufstellen muss, der wird wahrscheinlich hinfahren müssen, wenn tatsächlich was ist. Von unserer Stellprobe auch in der Folge zu hören, wir waren an dem Tag bei typischem Hamburger Nieselwetter doch sehr erfreut davon, dass wir dann im Trockenen die Dinge mal aufstellen konnten. Jetzt natürlich die ketzerische Frage, durften alle im Trockenen aufbauen oder hatten wir jetzt einen Sonderfall, wo wir uns dann hinstellen können und sagen, das war ja gut organisiert und wir waren vielleicht die Einzigen?
Also ich glaube, das war in Hamburg schon ein bisschen eine Besonderheit. Die Wetterlage an den anderen Standorten habe ich jetzt natürlich nicht gecheckt, aber letztendlich ist es so, dass diese Übungsorganisation eben vollkommen in der Hand der Bundesländer war, beziehungsweise die das auch an Hilfsorganisationen oder Kommunen weitergeben konnten. Und es gab so, ich glaube, 5 Vorgaben, die man im Rahmen erfüllen musste, damit das Ganze förderfähig ist. Es gibt dann immer so Förderrichtlinien, damit dann auch Gelder ausgezahlt werden können. Bei den Stellproben ist es zum Beispiel so, dass die natürlich am Ort der Spielstätte stattfinden sollten, in der jeweiligen Stadt. Aber es war nicht die Vorgabe, man muss es direkt vor dem Stadion machen. Da ist nämlich dann auch immer so ein bisschen die Frage, hat man denn überhaupt eine Fläche vor dem Stadion, wo man das aufbauen kann? Wird das vielleicht, wenn gerade keine Spiele sind, anders genutzt? Müsste man das noch anmieten oder ähnliches? Und das sind natürlich alles Sachen, wo wir gesagt haben, uns ist wichtig, dass die ehrenamtlichen Einsatzkräfte an der Stelle ans Üben kommen und nicht, dass wir 50% der Fördersumme für einen Parkplatz vorm Stadion bezahlen und dann letztendlich die Einsatzkräfte dort eben nicht mehr so gut üben können, weil sie einfach kein Geld mehr haben, um die Übung durchzuführen.
Ja, manchmal macht man sich über den Flächenverbrauch von so einer Einheit noch nicht so ganz das Bild, finde ich. Also selbst wenn eine MTF auf der Autobahn irgendwo in den Marsch kommt, dann sind das ein paar Kilometer geschlossener Verband. Und wenn man sowas irgendwo parken möchte, dann dauert das halt auch, bis man halt einzeln irgendwo auf einen Parkplatz gefahren ist. Und selbst an Punkten, an denen wir uns jetzt vor den Übungen gesammelt haben, fällt einem dann auf, so 6 Tonner beziehungsweise 10 Tonner Fahrgestell, Gerätewagen, Sanität passen manchmal auch schlecht auf einen Parkplatz, der eigentlich für Pkw ausgelegt ist. Und das sehen wir in Hamburg manchmal, wenn wir uns denken, da ist doch so eine schöne Fläche, aber der ist halt für Pkw gedacht. Der ist in den Zufahrten für Pkw gedacht und der ist in den Parkständen für Pkw gedacht. Wie wir schon, glaube ich, 2-mal ausprobiert haben bei der einen Stellfläche, er ist leider auch in Kurvenradien für Pkw gedacht. Und wenn man dann versucht, den außerhalb der Geschäftszeiten andersrum zu befahren, als er gedacht ist, dann geht das mit den Radien gar nicht mehr. Also diese Einheiten haben doch einen ganz schönen Flächenverbrauch, dann sind wir jetzt eigentlich schon nach der Stellprobe, kommt eigentlich die Großübung, ne?
Genau, also ich weiß nicht, ob du zum Thema Verlegeübungen noch irgendwas machen wolltest oder ob du sagst, naja.
Verlegeübungen, stimmt, die sind so an mir vorbeigegangen, weil wir haben ja nur die Stellprobe gemacht. Die Verlegeübungen, die habe ich zwar auf dem Papier gesehen, aber ja, dann nehmen wir erstmal die Verlegeübungen.
Ja, also genau, da vielleicht auch so ein bisschen der Hintergedanke. Ich habe das ja gerade schon mal so kurz angeteasert. War natürlich die Idee, dass Einheiten aus einem Bundesland dann zu einer Spielstätte auch möglichst schnell verlegen können. Das heißt, das war eine von diesen benannten Förderbedingungen auch. Man muss irgendwie zu einer Spielstätte hinfahren oder man muss in die Stadt einer Spielstätte hinfahren. Und als Mindeststrecke für den Marsch waren da 300 Kilometer vorgegeben. Das heißt, man ist wirklich ordentlich auch in Bewegung gewesen. Man hat sich ordentlich bewegt. Und das ist eben auch gerade für die Einheitsführung der jeweiligen medizinischen Taskforce total interessant, weil gerade in Flächenbundesländern haben wir natürlich viele dislozierte Standorte. Jetzt in Hamburg kennt man vielleicht die Gesichter noch, aber in Flächenbundesländern ist es teilweise wirklich so, dass wir zwischen den einzelnen Fahrzeugstandorten 100, 150 Kilometer haben. Und da trifft man sich mal nicht eben für einen Dienstabend und kommt mal zusammen und sagt, ach ja, hier und übrigens, hallo, wir wollen mal zusammen üben. Sondern da braucht es eben genau solche Übungen, die eben da auch dazu führen, entweder auf Landesebene oder eben von der Bundesebene, dass diese Einheiten dann eben auch mal zusammenkommen. Und du hast es ja gerade auch schon mit der Verbandlänge angesprochen. Wir sind ja jetzt noch nicht in der Vollaufstellung, aber wenn man dann von den 27 Fahrzeugen ausgeht, sind wir ungefähr bei 3 bis 3,5 Kilometer auf der Autobahn. Und das ist eben noch ein ganz anderer wesentlicher Aspekt. In der Führerscheinausbildung wird es tatsächlich nicht mehr mit ausgebildet. Die Bundeswehr hat es in den vergangenen Jahren auch relativ stark runtergefahren, im Verband wirklich zu verlegen. Es gab es immer mal wieder, man hat es vielleicht mal zwischendurch gesehen mit Fahren und Beflaggung dann an den Fahrzeugen. Aber die Bürgerinnen und Bürger sind einfach auch gar nicht mehr unbedingt darauf eingestellt. Die kennen die Regeln gar nicht. Die wissen nicht, dass ich jetzt in einen solchen Verband nicht einfahren darf, dass es ein Fahrzeug ist. Verstehen nicht, warum jetzt vielleicht auch ein Fahrzeug mit blinkendem Blaulicht vor einer Ampel anhält oder letztendlich Fahrzeuge ohne ein ja, Sondersignal eine rote Ampel überfahren, weil schon die vorderen drei letztendlich über eine solche Ampel gefahren sind. Und deswegen geht es auch hier darum, wir haben das ja alle mitgekriegt, die sicherheitspolitische Lage hat sich einfach verändert, dass natürlich da auch wieder Bewusstsein geschaffen wird, dass eben auch solche Einheiten mal über größere Strecken verlegen und dass es einfach auch, sage ich mal, in der Bevölkerung so ein bisschen auch das Umdenken gibt und wieder ein Beschäftigen auch mit diesem Thema der zivilen Verteidigung.
Ich glaube, ich kenne das höchstens mal aus, also wir sind ja im Sanitätsdienst manchmal unterwegs und unterstützen woanders. Ich glaube, die einzigen, die sowas halt noch aus dem täglichen Betrieb irgendwie und aus dem täglichen Leben kennen können, wäre vielleicht, naja, Berliner. Also das hatte ich immer so den Eindruck, weil die kennen das halt, wenn irgendwie Staatsgäste da sind, dass halt da mal so eine Kolonne durchfährt und das halt auch mal passiert. Also ich glaube, in Hamburg kennen wir es höchstens, als wir, ich glaube, da zur Oderflut, als da die Einsatzkräfte abgerückt sind, das waren auch ellenlange Marschverbände oder vielleicht auch nur einer. Also es war auf jeden Fall sehr lang. Und sonst vielleicht noch G20, aber das schlägt ja in dieselbe Kerbe von halt eben wie Staatsbesuchen. Ja, und dann in welchen Bundesländern habt ihr denn, ich wollte gerade sagen, fahren lassen, nein, eine Anrückeübung da dann halt so gemacht, dass die gefahren sind, die 300 Kilometer?
Da müsste ich tatsächlich jetzt nochmal im Detail auf die Karte schauen, aber es sind tatsächlich alle Bundesländer, die keine Spielstätte haben. Die durften also fahren, haben da entsprechende Finanzierungen für gekriegt und sind dann eben auch verlegt über größere Strecken.
Ja, gut, das kann man jetzt auch nachschlagen, wer keine Spielstätte hat. Das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht nachgucken. Weißt du so ungefähr aus dem Kopf, was so laut Konzept die Reichweite von so einer MTF ist? Also was, wenn du jetzt sagst, 300 Kilometer haben die verlegt, für was sind die normalerweise geplant?
Da ist ein ganz guter Anhalt tatsächlich das Begleitheft der Fahrzeuge. Da ist festgelegt, dass es eben diese 500 Kilometer sind, die Fahrzeuge grundsätzlich können. Wenn wir jetzt aber uns anschauen, wir planen ja eigentlich nicht für Punktlagen vor, sondern wir planen ja durchaus für größere betroffene Flächen vor, dann werden diese 500 Kilometer eben auch irgendwann knapp. Und man muss ja immer überlegen, ich fahre in ein Schadengebiet rein, ich muss aber auch vielleicht aus eigener Kapazität wieder die Möglichkeit haben, rauszufahren. Und das heißt, dass auch das Tanken und die Nachversorgung in einem Schadengebiet oder auf einem Marsch eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil die Fahrzeuge eben währenddessen auch nachversorgt werden müssen, eben durch verschiedene logistische Unterstützung.
Ja, da sind 300 Kilometer schon realistisch, würde ich sagen, dass man da noch was übrig behält, ja. So, und die Einheiten, die haben dann so ein bisschen, wie wir die Stellprobe gemacht haben und dann gesagt haben, oh, hier sind gar keine Verletzte, sind die angekommen und waren dann halt eben mit ihrem Marsch eigentlich durch, oder?
Genau, die haben teilweise sich noch dann die Stadien angeguckt und haben einfach gesagt, ach toll, das interessiert uns jetzt und haben sich vorab eine Führung organisiert, dass sie auch einfach schon so ein bisschen wussten, ach ja, wo befindet sich denn hier eigentlich was? Und dann gab es auch Einheiten, die einfach gesagt haben, ach, wir buchen uns bei irgendeinem Ortsverband, buchen wir uns hier noch ein bisschen was zu essen, dann fahren wir dahin, essen eine Runde Mittag und dann fahren wir wieder zurück. Und so kommt man dann eben auch zu ganz verschiedenen Übungsformen, die das alle irgendwie natürlich ein bisschen individuell machen, die aber auch die Möglichkeit haben, eben genau auf die Bedürfnisse von den Einsatzkräften auch einzugehen. Dass wir das gar nicht unbedingt strikt von oben vorgeben, sondern unser Übungsziel an der Stelle ist ja einfach das strukturierte Verlegen in einer geeigneten Zeit, mit geeigneten Abläufen, auch die Öffentlichkeitswahrnehmung und so weiter, was ich gerade ja schon sagte. Und die Übungsform, wie es dann konkret ausgestaltet wird, das liegt tatsächlich dann am Ende bei den Bundesländern beziehungsweise bei den beauftragten Einheiten.
Und man kann das ja jetzt so grob überschlägig dann schätzen. Das sind ja alles Fahrzeuge, die eigentlich im Grundsatz im Marsch sicherlich nicht schneller fahren als irgendwie 80 km/h. Jetzt kommt es drauf an, ob man Spitzengeschwindigkeit oder Schnitt nimmt. Und dann ist man ja schnell dabei, wie lange man für 300 Kilometer braucht. Das ist dann schon, da ist man mit der Rückfahrt dann wahrscheinlich schon einen guten Tag beschäftigt insgesamt. Zwischendrin essen, jetzt so denke so 80 km/h, 2 Stunden, 160, sagen wir mal 80 schaffen wir nicht ganz im Schnitt. Dann ist es aber sicherlich schon, wenn ich jetzt sage 150, dann sind wir nach, okay, 4 Stunden dann da, dann was essen, dann zurück, ja. Das hat dann auch schon mal gut Zeit eingenommen. Das ist ja zeitlich fast in der Größenordnung von der letzten Stufe der Rakete, der Großübung. Davon hat eine stattgefunden und da ist das Los auf Hamburg gefallen. Und so konnte ich dann auch daran teilnehmen und habe damit halt eben Stellprobe und Großübung mitgemacht. Das waren wie viele MTF?
Insgesamt hatten wir 4 MTF beteiligt an der Übung. Das hat vor allen Dingen den Hintergrund gehabt, wir hatten die beiden Hamburger, die 5 und die 56 mit im Einsatz. Und aus Niedersachsen hat man quasi die noch fehlenden Fahrzeuge in der Auslieferung dann noch mit einer anderen MTF verstärkt. Mhm. Sodass man dann also insgesamt auf die volle Stärke einer MTF gekommen ist mit den Fahrzeugen und dann letztendlich natürlich gesagt hat, ja, wir haben jetzt hier die MTF 6 und die MTF 7 eben beide noch mit beteiligt, eben einmal aus Oldenburg und einmal aus Hannover, die sich dann bei Bremen getroffen haben und zusammen nach Hamburg verlegt haben.
Stimmt so, das ist dann an meinem gedanklichen Übungsende von dem Tag ist das dann passiert, dass die Kollegen da waren, also vielmehr, dass noch Kollegen eingetroffen sind, die uns dann quasi abgelöst haben, an die wir übergeben haben. Aber insgesamt nochmal, jetzt sind wir bei der Großübung, vorher waren wir so dabei, ja, wir haben alle einmal alarmiert, wir haben alle einmal, wollte gerade sagen, auspacken lassen und Stellprobe machen lassen. Wir haben die, für die das halt vielleicht nicht unbedingt so wichtig ist, weil sie halt eben nicht unbedingt die Spielstätte haben, die haben wir verlegen lassen. Und jetzt sind wir bei der Großübung. Wie viel Personal ist da so dran beteiligt? Also bei der Großübung, was war da jetzt der Umfang?
Ja, also da müssen wir natürlich so ein bisschen differenzieren. Wir haben ungefähr 400 beteiligte Einsatzkräfte gehabt an dieser Veranstaltung. Das fasst aber sowohl die Einsatzkräfte, die gearbeitet haben, eben in ihren MTF-Strukturen, als auch die verletzten Darstellenden mit zusammen. Und dann haben wir natürlich noch einen großen Teil Rahmenorganisation gehabt mit ungefähr 100, 110 Menschen und eben auch noch einen großen Teil von fachlichen Beobachtern, von Besucherinnen und Besuchern, die eben auch noch mit dazu kamen, sodass man dann so bei 650, 700 Personen am Ende auch gelandet ist.
Ja, für die Einsatzkräfte war das jetzt eine Übung mit optionaler anschließender Übernachtung. Also ich habe da in einer Turnhalle geschlafen. Also insgesamt halt eben einen Tag Arbeit und ein bisschen anschließendes Programm. Wie lange warst du damit in Hamburg beschäftigt? Was war so dein zeitlicher Rahmen?
Also mit den Vorbereitungen, die klammere ich jetzt noch mal so ein bisschen aus. Es haben natürlich zahlreiche Abstimmungstermine stattgefunden, wo man dann immer mal wieder nach Hamburg gefahren ist, geguckt hat, wo kann ich was wie aufbauen und wie sind wo vor Ort die Abläufe. Aber wir sind mit dem ersten Vorauskommando mit 15 Personen, sind wir eben schon ab dem Dienstag, ab dem 27.02. vor Ort gewesen. Deswegen war ich vorhin auch bei Februar, März und sind dann aber auch bis zum 6. mit einem Nachkommando geblieben, bis zum 6.03. Das ist natürlich schon eine gewaltige Zeit, die dann erstmal so ins Land geht und wo man erstmal sagt, ah ja, hier, das muss man auch erstmal vom Ablauf eben alles voreinander kriegen. Auch von der Koordination des BBK ist mit insgesamt 80 Personen an dieser Übung in der Rahmenorganisation beteiligt gewesen. Auch das ist natürlich für unsere Behörde, wir sind im Moment so 600 Leute, ein ganz schöner Batzen an Personal, der aber auch einfach notwendig und wichtig ist und wo viele Kolleginnen und Kollegen natürlich auch nochmal ganz operative Einblicke von den ganzen Planungen sammeln können. Weil natürlich hier wir als Verwaltungsbehörde, wir als Bundesbehörde viel damit beschäftigt sind, Dinge am Schreibtisch auch vorzuplanen. Und deswegen ist es auch immer wichtig, dann natürlich Konzepte, die man schreibt, auch nochmal rückzukoppeln. Funktionieren die in der Wirklichkeit so, wie man sich das überlegt hat? Gibt es vielleicht auch Alternativen? Wo werden Lösungen vielleicht anders gefunden, die man vorher noch gar nicht so bedenken konnte? Und deswegen ist für uns eben auch ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, dass wir eben zum einen diese Übung machen, aber zum anderen auch eben diesen sehr engen Austausch mit ehrenamtlichen Einsatzkräften, was jetzt nicht nur mit persönlichen Gesprächen passiert, sondern auch mit gemeinsamen Erprobungen, gemeinsamen Übungen. Und anders kann das System auch nicht funktionieren.
Ja, bevor wir irgendwie zu Fazit und so kommen, ich habe dir einfach nochmal einen Helfer bei uns angesprochen. Wer die Stimme kennt, der weiß das zuzuordnen und ihn einfach nochmal um so einen O-Ton gebeten, was er denn da eigentlich gemacht hat und was er da eigentlich irgendwie so gelernt hat. Und das würde ich dir jetzt einfach mal so auf die Ohren geben, bevor wir dann irgendwie zu, ja, fast schon zu abschließenden Fragen kommen. Ich spiele das einfach mal ein.
Ich war als Helfer in der Behandlungsstelle bei der Euromed 2024 eingesetzt und muss sagen, das war eine super Gelegenheit, praktisch mal über mehrere Tage die Gelegenheit zu haben, so eine Behandlungsstelle mit verletzten Darstellern, anderen Hilfsorganisationen wirklich komplett als MTF zu üben. Und ich glaube, dass wir da super viele Dinge mitgenommen haben, die uns später im Einsatz weiterbringen werden und die Abläufe einfach nochmal verinnerlicht haben, die man theoretisch vielleicht schon mal gelernt hat, aber so halt auch wirklich über 2 Tage noch nie vorher anwenden konnte. Und dafür, glaube ich, war das eine super Gelegenheit, das einmal zusammen zu machen.
Ja, da hast du nochmal ein Lob.
Ja, ganz vielen herzlichen Dank, sage ich dann wieder zurück. Nee, das freut mich natürlich, weil die Idee, diese Übung zu machen, ist natürlich auf der einen Seite, wir wollen hier natürlich die Sicherheit erhöhen, beziehungsweise etablierte Strukturen weiter trainieren, weiter in ständiger Bereitschaft halten. Aber auf der anderen Seite ist natürlich so eine Großübung auch ein ganz toller Motivationsfaktor. Ich weiß nicht, wie es dir in der Übung gegangen ist. Da kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen.
Gerne.
Aber ich finde für mich, so aus der Perspektive, ich komme ja ursprünglich auch aus dem Ehrenamt, zu sagen, ich mache wirklich eine Großübung, ich kann mal mit meinem Material arbeiten, ich habe keine Restriktionen, ich darf alles aufreißen, ich darf alles verwenden und ich kann endlich mal dieses theoretische Konzept, dieses Buch mit über 200 Seiten nehmen, kann es in der Praxis umsetzen und kann sagen, top, es funktioniert, die Abläufe sind klar. Oder ich stelle irgendwo fest, naja, hier könnte man noch mal einen Aspekt verbessern. Kam ja gerade auch in der Rückmeldung durch. Naja, wir haben viel für uns mitgenommen. Auch wir als BBK haben natürlich viel für uns mitgenommen.
Also wir haben jetzt nicht das Auto neu beladen und Dinge mitgenommen, sondern wir haben wirklich Dinge gelernt.
Ja, da habe ich andere Geschichten auch gehört. Da sind ja doch einige Sachen, wo man dann sagt, ah ja, hier, wo ist denn unsere Trage hingekommen? Das sind auch Vorgänge, die bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Nein, aber das meinte ich jetzt tatsächlich gerade nicht, sondern ich war bei den inhaltlichen Punkten. Und das ist sicherlich eben ein ganz großer Benefit, zum einen für die persönliche Motivation, sich auch mit dem Bereich MTF identifizieren zu können und zu sagen, ich bin jetzt eine Einsatzkraft einer MTF und ich weiß, ich kann auch irgendwo mit dieser Einheit zum Einsatz kommen, weil nur davon, dass ein Aufkleber auf einem Fahrzeug ist und irgendwo in der Liste drin steht, dass ich Einsatzkraft einer MTF bin, kommt dieser Spirit nicht zum Tragen.
Ja, jetzt sagtest du gerade von mir auch nochmal die Rückmeldung, gerne. Ich war halt ich wollte gerade sagen, Behandlungszelt Gustav. Sehr schön, das ist auf jeden Fall gut hängen geblieben. Vor allem, als wir uns dachten, jetzt brauchen wir irgendwie so einen Beschriftungssatz, um das hier mal irgendwo ranschreiben zu können. Aber dann kam schon jemand rum und hatte mit dem Edding und einem A3-Blatt uns ein kleines Plakat gepinselt, was wir uns dann ans Zelt hängen konnten. Und ich war halt der Gruppenführer auf so einem GW-SAN. Und ne, wer es aus den Vorstellungen, aus den anderen Podcasten, aus den anderen Episoden kennt, ich bin eigentlich, was heißt ich bin eigentlich? Ich bin auch Zugführer, habe da aber halt eben eine Gruppenführerposition bekleidet, was ich total gerne mache, weil je weiter das da hochgeht in diesen Führungsqualifikationen, wird die Arbeit immer theoretischer. Man hat da so ein bisschen die Regel, wie viel unterstellte Führungskräfte man hat. Und irgendwann ist man so dabei, entweder hat man unterstellte Führungskräfte oder man hat unterstellte Helfer, die dann halt auch wirklich irgendwie Dinge anfassen und bewegen müssen. Und auf dem GW-SAN sind das halt eben insgesamt mit der Führungskraft einfach mal 6 Leute. Mehr sitzen da nicht drauf. Und man hat halt so einen ganzen LKW auszuladen. Dann, wie das halt irgendwie immer so ist, also es wird einem beim Gruppenführer mal so schön beigebracht, dass man da irgendwie so Baumwollhandschuhe anhaben müsse, damit man dann nachher sehen kann, ob der Gruppenführer dann selbst Dinge angefasst hat oder ob er wirklich koordiniert und überwacht hat. Und dann weiß man schon mal, eine Person fällt da schon mal raus von diesen 6 in der Theorie. Ich konnte mich wieder nicht zurückhalten, auch Dinge anzufassen. Und dann ist da ja auch noch ein Arzt. Und der Arzt sitzt auch mit auf diesem GW-SAN, ist auch Teil dieser Mannschaft. Und da wir nicht unbedingt in den Hilfsorganisationen jetzt für alle unsere GW-SAN irgendwie einen eingeteilten Arzt haben, der auch weiß, wie das Zelt funktioniert, der weiß, wo welche Sachen auf welchen silbernen Kisten liegen, würde ich jetzt mir einfach mal herausnehmen, den auch ein wenig auszuklammern, in dem, wie viele Leute jetzt da schnell anpacken und koordiniert anpacken und über dieses Auto wirklich gut Bescheid wissen. Und dann waren es auch schon nur noch 4, ne? Also jetzt steht man da vor den 4 Leuten, die das alles reißen erstmal. Also das Zelt aufbauen, das Zelt einrichten, den LKW halt eben auszuräumen, was das Material angeht und die natürlich auch unter jeder Führungsentscheidung leiden, wenn sie das Ganze nochmal woanders hinpacken müssen oder wenn das Auto nochmal 50 Meter weiter wegkommt und das halt nochmal 50 Meter weiter geschleppt werden muss. Und das fand ich, also ich bin mit dem ganzen Vorbereiten, mit dem Ankommen, man ist dann relativ, man weiß ja selbst auch, das ist jetzt eine Übung, das ist halt auch irgendwo der Zeitpunkt für sich auch festzustellen, mal Fehler zu machen, um herauszufinden, dass man macht sie hoffentlich nur einmal und man erinnert sich daran. Also das Üben ist halt wichtig und das Üben ist halt auch immer der Zeitpunkt, wo die Fehler halt passieren dürfen, wo man da ordentliche Kritik für kriegt. Insofern geht man da eigentlich, fand ich, relativ ruhig in die Übung rein und dann ging es halt los, dass wir bis zum Übungsende mit der Ausnahme vom mal was essen zwischendurch eigentlich ziemlich doll unter Strom gestanden haben. Es war jetzt nicht so, dass wir irgendwo an einer Grenze waren für, dass das wäre nicht irgendwie handhabbar gewesen. Das muss halt jeder Gruppenführer für seine Behandlungsstelle irgendwie hinkriegen, dass das für den Helfer handhabbar ist. Das ist halt eben eine der wichtigen Führungsaufgaben, das zu sehen und halt eben auch die Mittel einzusetzen, die man da hat, das in gewisse Bahnen zu leiten, dass einem das Zelt halt auch nicht überlastet. Man kann gewisse Dinge leisten, man kann gewisse Dinge gut leisten und man muss halt aufpassen, dass man da ein bisschen die Waage hält. Und dann war das halt eine sehr ordentliche Übung, wo wir halt gut bei der Stange waren, das halt abzuarbeiten. Das hat wirklich, die Zeit war dafür da. Wir haben das gemacht und es hat uns wirklich ganz gut gefordert, glaube ich. Und das hat Spaß gemacht. Und das hat mit den 6 Leuten, die wir dann da halt sind, wirklich die Ressourcen gut gebunden. Keinem war langweilig. Auch da gleich wieder Dinge gelernt, was ich am Anfang auch schon sagte. Diese Patientendokumentation auf Papier, die erfordert da doch sehr stark eine gute Disziplin damit zu halten, wo welcher Zettel wann hingeht, wann man da drauf was auszufüllen hat. Und das dauert halt wahrscheinlich so 3, 4, 5 Patienten, wenn man das erste Mal irgendwie macht. Und als wir dann da so richtig, richtig drin waren, das abzuarbeiten, kamen wir dann irgendwann dem Übungsende nahe. Dann kam die nächste MTF halt an. Wir sollten da dann halt eben übergeben. Und da habe ich mir dann den Gruppenführer beiseite genommen und habe halt dem relativ fix all unsere Lessons learned zu unserer internen Patientendokumentation mitgegeben. Und ich glaube, die 20 Minuten, das hat den doch sehr stark gefordert. Also das war schon, das hat ihm dann mal gezeigt, wie viel Wissen wir vor der Übung, in der Übung tatsächlich schon an Zuwachs hatten und was wir damit machen können. Und zeigt halt nochmal, wie wichtig es ist, das halt eben zu üben und ja, zu sehen, so als Rückmeldung von mir. Und ich glaube, wenn du nichts mehr weiter zu der Großübung hast, wären wir jetzt so, dass das Projekt ist ja noch nicht vorbei, oder? Das läuft noch.
Genau. Die Großübung ist jetzt sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt gewesen, auch ein Highlight im Projektablauf. Nichtsdestotrotz geht es jetzt natürlich darum, dass wir zum einen die Daten aus dem letzten Jahr, aber auch die Daten aus diesem Jahr auswerten. Und das Ganze mündet in einem Abschlussbericht, den wir im Sommer dann fertigstellen. Und der auszugsweise dann eben auch veröffentlicht wird. Und da ist es eben für uns ganz, ganz wichtig, dass wir eben auch sagen, die Erkenntnisse, die wir jetzt sammeln konnten, sind natürlich total die wichtigen Erkenntnisse. Das Feedback, was auch in den einzelnen Feedbackrunden eingegeben wurde, ist eben auch ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist dieser Prozess nicht mit Übungsende vorbei gewesen, sondern wir haben eben auch den Sonntag uns nochmal genommen nach der Übung, haben direkt ein Führungskräfte-, aber auch ein Einsatzkräfte-Feedback begonnen. Und das Ganze läuft jetzt diesen Monat aus. Da sind die letzten Rückmeldungen, die jetzt da noch eintrudeln. Und wir haben aber ja auch verschiedenste Forschungsnehmer dabei gehabt. Das heißt, es werden jetzt schon die ersten Paper und die ersten Journal-Artikel geschrieben, auch zu dieser Übung. Und das sind natürlich so viele Sachen. Deswegen wundert sich vielleicht die eine Hörerin, die anderen Hörer, wie es denn eigentlich ist. Warum haben wir jetzt vielleicht auch inhaltlich noch gar nicht so viel zu den Auswertungsthemen gesagt? Und das ist eben etwas, wo wir auch sagen, naja, wir sammeln das jetzt und wir leiten daraus aber auch die entsprechenden Konsequenzen ab. Und es geht ja immer um Weiterentwicklung der Ausstattung und zu gucken, wo passt das Konzept, was ja 2018 geschrieben wurde, auch vielleicht zu veränderten sicherheitspolitischen Herausforderungen, auch auch in Bereiche, wo wir sagen, es hat sich Technik weiterentwickelt. Das sind natürlich alles so Bereiche, die wir jetzt eben erstmal bewerten. Und dann wird es da entsprechende Handlungsanweisungen geben, entsprechende Rundschreiben. Und diese Erkenntnisse werden dann von der Theorie in die Praxis möglichst zeitnah überführt.
Ja, kannst du da noch was zu sagen, wer jetzt oder über was Paper zu erwarten sind? In welche Richtung muss man da gucken, wenn man die Lessons Learned Paper aus dieser Übung irgendwann erwarten möchte? In welche Forschungsrichtungen geht das?
Das ist tatsächlich auch sehr vielfältig. Das Erste, wo wir jetzt gerade im Moment noch dran sind, ist tatsächlich was zum Thema Fernerkundung. Da sind wir gerade in der Bearbeitung. Ansonsten geht es aber natürlich auch um den Bereich der Telemedizin. Es geht auch um den Bereich der Ethik, die wir auch mit als Forschungsprojekte mit drin hatten. Und dann sind natürlich auch ganz wesentliche Aspekte, sowas im Bereich der Katastrophenmedizin noch an Erkenntnissen mit dazugekommen ist. Das heißt, wir haben einen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Fachrichtungen, die da alle zusammenkommen. Und wir schreiben die Paper auch als BBK gar nicht alle selber, sondern wir haben eben ja explizit gesagt, wir nehmen auch Forschungsnehmer eben mit in diesen Prozess mit auf, haben eben auch, und das ist auch keine kleine Summe am Übungsanteil, eben verschiedene Forschungsprojekte, verschiedene Evaluationen vergeben. Und deswegen ist es hier dann so wichtig, dass, sage ich mal, die Forschungsnehmer natürlich im Rahmen der Wissenschaftsfreiheit dann auch entsprechend publizieren können und selber ihre Paper reinbringen. Und da wollen wir denen natürlich auch nicht vorweggreifen, weil jetzt baut vielleicht eine Person in ihrer Promotion auf gewissen Erkenntnissen auf, veröffentlicht das dann im Anschluss. Dann haben wir das Problem, das BBK hat schon vorher gespoilert und dann fragt man sich, ach, war das jetzt das individuelle Wissen von der Person oder war das nicht sowieso schon allgemeingültig bekannt? Und das sind natürlich alles so Sachen, das muss man in den Zeitabläufen dann ein bisschen berücksichtigen. Das ist einfach die wissenschaftliche Praxis, die da mit reinspielt. Aber es wird letztendlich eine Veröffentlichung dieser Erkenntnisse geben. Und das ist, sage ich mal, die gute Nachricht für alle Zuhörenden.
Ja, da werde ich mir auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen und sagen, ich vershownote ja so einen Podcast. Und wenn ich dazu komme und wenn ich mich da mit allen Vorsätzen gut dran halte, dann update ich natürlich auch Shownotes. Das hat es auch für andere Sendungen schon gegeben, dass da zum Beispiel irgendwie Errata drunter stehen, wo wir irgendwas nicht ganz so richtig gemacht haben. Da auch gerne euer Feedback immer an mich zum Beispiel mit unter der E-Mail-Adresse lars@diekatschützer, also die-katschützer mit UE, alles ganz wenig sperrig, diekatschützer.de. In den sozialen Medien sind wir auf Mastodon vertreten, da auch diekatschützer@podcasts.social. Ich glaube, da ist ein S mit drin, also es müsste podcasts.social sein und da gerne auch Feedback dazu. Genau, ich werde die Shownotes pflegen, je nachdem, wann diese Episode rauskommt und ich da irgendwie, wir bleiben ja auch sicherlich dazu in Kontakt, dann kann man da vielleicht mal den einen oder anderen Hinweis geben, wo jetzt was zu den Übungen rausgekommen ist, dann vershownote ich das natürlich und schreibe das drunter, wo ihr das findet. Mit irgendwie DOI-Nummern oder Links oder so. Das wird es dann geben. Meine Schlussfrage nochmal wieder an Markus Völter, den Podcast-Kollegen, der jetzt mit seinem Omega-Tau-Podcast ja eine Ära beendet hat nach 400 Folgen, diese Schlussfrage weiterzutragen. Was habe ich vergessen zu fragen? Hast du noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest?
Das ist immer die beste Abschlussfrage. Da kann ich natürlich nochmal alles mit einbringen. Also ich möchte vielleicht einfach gar nicht unbedingt auf eine Frage eingehen, aber nochmal auch ein großes Dankeschön an alle beteiligten Einsatzkräfte und an alle Beteiligten der verschiedenen Ebenen, also sei es von den obersten oder oberen mittleren Landesbehörden, die sich eben mit eingebracht haben, die eben bei der Übungsdurchführung auch unterstützt haben. Und das ist das Schöne an der Übung. Es hat eben gezeigt, es funktioniert auch im kooperativen Föderalismus zusammen, diese Maßnahmen so durchzuführen. Und es ist eben nicht erforderlich, dass man, sage ich mal, jetzt ein zentralistisches, durchgetaktetes, geführtes Regime braucht, um da an der Stelle solche Übungen vorzubereiten, sondern es kann eben auch sehr kooperativ funktionieren. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare Erkenntnis, um uns da nochmal bestätigt zu sehen, dass es eben klappt und dass wir so gut eben im integrierten Hilfeleistungssystem zusammenarbeiten.
Ja, vielen Dank hier für den Podcast. Vielen Dank dafür, dass du vielleicht die Hoffnung hegst, dass meinen kleinen Podcast mittlere und obere Landesbehörden hören. Aber hier ist der Dank versteckt für die mittleren und oberen Landesbehörden. Einer wahrscheinlich, der Dank Äußerung zu dieser Übung.
Aber natürlich die Einsatzkräfte, da ist der viel größere Fokus, die das ja ehrenamtlich machen.
Ja, dann, wenn ihr Einsatzkräfte seid und wart und wie gesagt, kommentiert ruhig gerne, lasst vielleicht auch eine Bewertung bei iTunes da im Podcast-Listing, gerne auch eine mit mehr Sternchen. Ihr könntet da die erste Person sein, die da eine Bewertung da lässt. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Im Moment eine geschmeidige Stunde, die wir hier zur Euromed jetzt gehört haben. Und dann bis zur nächsten Sendung. Vielleicht auch wieder über eine Übung. Vielleicht habt ihr auch irgendwas, was ich vielleicht auch nochmal behandeln könnte. Oder vielmehr mal einen Hinweis, wen ich mal anschreiben könnte, mit wem ich reden sollte. Gerne podcast.social, die E-Mail-Adresse. Ne? Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.